Bist du deppert, ist die geil, hat Hatzi Strache gesagt. Und bist du deppert, ist der deppert, hat sie gedacht. Oder? Ganz ehrlich.
Weißt du, wer am meisten leid?
Einfach der Hammer. Der Hammer schlechthin.
Nebensache Tabletop, die gesalbten Ritter von Westeros und Schänder von Mittelerde.
Bist du jetzt geil?
Die Fashion Wiener, die uns unseren Freund streitig machen.
Willkommen in der Gosse, liebe Brüder und Schwestern.
So, herzlich willkommen bei Nebensache Tabletop. Es ist Samstag, die große Folge. Hosen auf, durchatmen, zurücklehnen und willkommen. Philipp, du bist auch da.
Und euch abholen lassen von uns. Und ich bin heute in dieser Folge der Bannerträger, haben wir beschlossen. Also guter Brownie ist noch ein bisschen in einem Food-Koma und ich bin voller Elan. Ich wollte jetzt sagen jugendlich, aber ich sage nur Elan. Und ja. Übernehmt
nicht das J-Wort in den Mund nehmen, nicht das J-Wort.
Nein, das darf ich mir nicht erlauben. Die Haare sind schon zu weiß im Bad.
So ist es. Nein, aber herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Die große Folge von unserem kleinen Spektakel, der Podcast für alle, die Bock haben, auch mal ein bisschen Nerdgeflüster und Tabletop-Wahnsinn, gepaart mit Brettspielen und Rollenspiel. Heute haben wir tatsächlich ja alles dabei. Von Brettspiel über Rollenspiel, über eine Buchempfehlung, über eine Serie und ja, und auch ein bisschen Tabletop natürlich, weil das ist das, was wir am meisten machen. Und vorab, wie immer, mein kleines Sprüchlein. Vielen Dank an alle Hörer, die das letzte Jahr mit uns verbracht haben. Wir sind jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr hier on air und wir sind sehr zufrieden mit unserem Progress.
Bald sind wir Stuben rein und können laufen.
So ist es. Also wir sind die Katzis eures Katzenklos, das zu Hause bei euch im Badezimmer in der Ecke steht. Und ja, wir speiben euch zweimal die Woche am Teppich und das dürft ihr dann aufglauben. Wir sind für euch da. Und vielen Dank für die zahlreichen Zuhörer und auch für das gute Feedback und für die ganzen Zusendungen, die ihr uns gerne macht. Und Philipp, möchtest du uns mal ein bisschen abholen für heute und ein bisschen unsere Törtchen mit der Glasur des Wissens einschmieren, was heute auf sie zukommt?
Mit der Glasur des Wissens plus Sonnenschutz. Es ist fast wie ein Mediashop-Produkt. Aber natürlich mache ich das. Da hole ich unsere Törtchen doch gerne ab von der einsamen Busstation, wenn sie wandern war und kein Bus kommt daher irgendwo am Land. Wir haben heute ein buntes Potpourri an Themen, wie schon etwas geflüstert von Brownie. Also wir werden uns heute wieder natürlich ein bisschen mehr Game of Thrones, der Serie, widmen. Dann Brownies Kommunikation neu mit Kunden. Wir haben dann natürlich auch noch den Shift, wie man so schön sagen könnte, zum A Song and Ice and Fire Tabletop-Spiel. Da hat sich nämlich auch einiges getan und ich habe da jetzt auch ein bisschen nachgeholt. Die fleißigen Törtchen von der Melange-Folge am Mittwoch wissen es auch schon und du hast das jetzt auch schon verkündet. Es gibt ein Brettspiel der Woche wieder mal. Es gibt eine Buch-Review, die ich mir jetzt im Urlaub gegönnt habe, das Buch, und mit euch teilen möchte. Ja, und sonst, das ist mal die grobe Skizze und die feinen Ausführungen, die zärtlichen Verästelungen unserer Gedankenwelt kommen dann noch hinzu, damit wir da auf eine gute Stunde kommen, wo ich jetzt keinerlei Angst und Sorge habe, dass das auch passieren wird.
So ist es. Gut. Ja, Philipp, was ist so bei uns passiert in den letzten Tagen? Wie du sagst, wir haben jetzt die letzten paar Wochen unsere Melange-Folgen online. Und wir haben ja von Anfang gesagt, dass wir uns das mal anschauen. Aber ich würde sagen, wir führen das jetzt einfach mal auf weitere Wochen aus, weil ich glaube, dass keine schlechte Trennung ist von dem reinen Gelaber, das wahrscheinlich interessanter ist für viele als das Infotainment, was wir hier bieten. Ne? Mhm. Und ja, ich bin auch ganz happy, dass wir das zweimal die Woche machen. Ich wusste immer schon, dass Therapie immer zweimal die Woche besser hilft als einmal. Und deswegen werden wir das auch ein bisschen fortführen. Aber ich möchte auch direkt reinstarten, weil du sie auch schon angesprochen hast. Und wir haben sie auch in der Melange-Folge im Kaffeehaus einmal besprochen miteinander. dass ich ja heute ein bisschen über Game of Thrones rede. Und ich glaube, am Mittwoch war ich bei Mitte der Staffel 6, soweit ich mich erinnern kann, oder kurz vorm Ende. Und mittlerweile bin ich mit der 7. Staffel unabsichtlich fertig.
Unabsichtlich?
Und ja, weil...
Reingestolpert.
Naja, ich dachte, dass jede Staffel 10 Folgen hat, aber das hat sich bei der 7. Staffel geändert.
Naja, zack, wurde gekürzt. Da musste schneller gehen alles.
Ja, und da gleich mal Spoiler-Alarm, falls irgendwer, wie letztes Mal auch, falls jemand noch nicht Game of Thrones gesehen hat, das ich aber gerne anschauen würde. Ich werde jetzt über Staffel 6 und 7 reden. Wobei, über 7 kann man nicht viel reden, aber werde ich trotzdem. Da erst nochmal Staffel 6, ich glaube, ich habe es schon einmal gesagt, aber Staffel 6, die letzten 3 Folgen sind der absolute Wahnsinn. Also finde ich wahrscheinlich die stärksten 3 Folgen aufeinanderfolgen in der Serie. Und
also Battle of the Bastards und das mit dem
die Vorbereitung Beta. Von Battle of the Bastards, dann Battle of the Bastards und das Grillfest von Cersei. Das haben wir eh in der letzten Folge schon, also in der Melange-Folge schon besprochen. Mhm. Aber jetzt bin ich schon in die 7. Staffel reingeschlittert. Und ja, ich muss sagen, an sich, es ist halt sehr kurzweilig, was gut ist. Also es macht ja Spaß. Aber also, das ist alles viel zu schnell. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Also es ist völlig absurd, was da passiert. Spoilerwarnung habe ich eh schon rausgehört. Das Einzige, was mir wirklich gut gefällt, Trigger- und Spoilerwarnung, Kleinfinger-Spoilerwarnung, das Einzige, was mir wirklich gut gefällt, ist eigentlich, dass sie den Baelish endlich wegschneiden. Und mit wegschneiden meine ich klassisch arierisch. Und was mich wieder zu dem Gesamtgedanken führt, bevor ich jetzt noch Staffel 8 angeschaut habe, dass die Arya einer meiner absoluten Lieblingsdarsteller ist. Also die ist dermaßen lässig von Anfang bis Ende, die macht richtig Spaß. Dass sie bauchstichresistent ist, haben wir eh schon mal gesagt. Das ist halt so, das ist halt, ein Mädchen kennt keine Bauchstiche. Und aber sonst richtig cool auf jeden Fall. Die Staffel ist schon okay, aber dieses unfassbar schnelle Herumspringen. Und da, wir haben halt in der Staffel 7 2 Sachen, wo ich wirklich sage, das geht halt überhaupt nicht. Und das ist erstens...
Nur 2?
Nein, es gibt total viele, aber das sind wirklich die Knackpunkte, wo ich sage, das geht halt gar nicht. Was einfach auffallen hätte müssen. Also die Staffel, die quasi darauf folgt, als der Jon Snow quasi aus dem Wasser rausgekräht und dann mit dem Pferd vom Benjen wegreitet. Kannst du dich erinnern?
Puh. War, ist das,
ja, wo sie
ist
den Kampf halt haben gegen die ganzen Toten. Und dann bricht er in das Wasser ein. In das
Eiswasser. Also du hast den Punkt schon erreicht, wo sie dabei auf Dragonstone sind und sagen, boah, das ist eine mega Idee, wir bringen der Cersei den White Walker. Das ist dann, genau, und dann sind dann
das ist schon
alle,
lange vorbei, genau.
Ja, das und ist dann, das, was mir das Herz gebrochen hat.
Ja, die Idee war schon in Ordnung, weil sie ja der Meinung war, dass das ein
die einzige Idee, die in Ordnung gewesen wäre, mit den Drachen nach King's Landing fliegen, da dieses Red Keep und alles da mal in Asche verwandeln und Ende. Das ist die einzig gute Idee. Das was hätte da sollen rauskommen mit der Cersei? Na, da bin ich streng. Aber gut.
Kann man so auch sehen, aber dann kommen jetzt ein paar Sachen, aber ist egal.
Ja, aber ich lasse dich jetzt
mit rein. Ja.
Ja, genau, beim John.
Mir geht's da rein ums Handwerkliche. Wir haben wirklich gedacht, dass wir eine Folge übersprungen haben, weil der Moment, wo er da rausgezogen wird und aufs Schiff gebracht wird, wo er quasi im Bett liegt und fast tot ist oder gerade erwacht ist, war die letzte Szene von einer der letzteren Folgen, ich weiß es nicht genau, welche Folge. Und dann, nächste Folge, Anfang der Folge, sieht man Pumperl gesund am Schiff herumlaufen. Und wir dachten, und dann halt direkt auch eine Belagerung oder sowas. Da sind sie ja direkt dann in King's Landing, glaube ich, angekommen. Es war einfach unfassbar schnell hintereinander alles. Mhm. Und wir dachten einfach, wir haben eine Folge übersprungen, weil wo ist denn da alles, was dazwischen passiert ist? Also der kann ja nicht einfach von, ich werde gerade gerettet, Benjen wird völlig absurd einfach Es macht überhaupt keinen Sinn, warum sie nicht einfach zu zweit auf dem Pferd weglaufen vor den Zombies.
Ja, ist richtig.
Der Benjin hat halt einfach x Jahre da draußen überlebt. Und jetzt gibt es ein Pferd her und das war's. Das ist halt auch lame, ja. Oder?
Ja.
Also, ja. Das ist einfach ganz ein schwacher Auftritt und überhaupt nicht notwendig. Sie hätten noch gemeinsam mit dem Pferd reiten können, hätte ihn bei der Mauer rausholen können und hätte dann gesagt, ja, ich reite jetzt wieder weiter. So wie er es das letzte Mal gemacht hat.
Mhm.
Exakt, nämlich so wie er es letztes Mal gemacht hat.
Wo es, man war ja auch, es war ja auch die Dramaturgie mit, also wenn man sich schon mal darauf einlässt und sagt, okay, die Idee, sie holen da jetzt den einen White Walker für die Cersei, gut. Aber dann schon diese Szene, das war ja von der Dramaturgie fürchterlich, weil eigentlich sie hatten den White Walker, alle sind schon auf diesem Drachen bei dem einen und der Jon Snow macht da extra lang noch deppert herum, völlig unnötig, damit er ja noch irgendwie irgendein Unheil und einen Schlamassel da irgendwie erzeugt. Das war einfach nur, ja.
Ich habe es auch nicht verstanden. Das war auch das,
unnötig.
Wir haben auch während der Szene noch geschrien, warum kreist du nicht endlich am Drachen?
Ja, das hat jeder.
Theoretisch könnte er auch am Drachen noch mal ein bisschen runterfeilen mit seinem Messer. Also es ist völlig absurd,
aber es ist ja gut ausgegangen
von ihm und was soll's. Sagen wir so, das war jetzt nicht das größte Problem, was ich hatte. Aber eben dass ich mir einfach das Gefühl hatte, ich habe eine ganze Folge verpasst, ist ja schon einmal fürchterlich. Und dann kommen wir auch zu dem nächsten. Sie stehen dann mit der fetten Unsullied-Armee vor Königsmund. Und aber auch mit der ganzen Dothraki-Armee. Also haben die dort halt im Endeffekt 258.000 Soldaten. Das so die Zahlen, die bis jetzt waren in der Serie. Also 250.000 Reiter haben sie doch irgendwo hergeholt und 8.000 an Salid gibt es noch. Und dann denke ich mir halt, bitchen die so herum. Und dann denke ich mal, okay, ja, das war halt dieses politische Gespräch. Ich habe es ganz schön gefunden, dass sie dieses Drachengebäude da gezeigt haben. Das habe ich tatsächlich einfach nett gefunden, weil das so ein bisschen so ein Rückblick war, dass es früher auch Drachen gegeben hat. Die sind da in diesem Dom gewesen und dann halt immer mehr verkommen. Das habe ich sehr, sehr gut gefunden, muss ich sagen. Also das habe ich, war sicher ein Highlight, weil ich das sehr stimmig gefunden habe. Dann die politischen Gespräche, die natürlich schiefgelaufen sind, logischerweise. Dann der Greyjoy-Typ, der quasi dann einfach wegsegelt. Und dann kommen wir halt zu 100.000 verschiedenen Zeitsprüngen. Nachdem das alles dann irgendwie ist, reist der Greyjoy und holt die Goldene Armee. Und da kommen ein paar Fragen auf. Die Goldene Armee, glaube ich, hat einmal gesagt, sind auch irgendwas. Ich weiß nicht genau, ob sie es gesagt haben, die Eiserne Bank, wie viele das sind. Aber ich glaube doch zu wissen, dass sie einmal irgendwas um die 10.000 gesagt haben. Es kann aber auch Bullshit sein, vielleicht haben sie es nicht gesagt. Aber
naja, aber diese ganzen Haberer, um da einzuspringen, das bewegt sich immer so um die 5.000 bis 10.000. Also ich glaube nämlich auch die Stormcrows etc., die sind immer so in der Größenordnung. Also die wären, das wäre sehr seltsam, wenn die jetzt auf einmal viel mehr wären oder viel weniger. Also 5.000 bis 10.000 war immer, glaube ich, so das Gespräch.
Ja. Sagen wir, es sind viele und sie haben auch richtig gut ausgebildete Soldaten, sind mega stark und sie haben ja auch so Kriegselefanten oder so, hat die Cersei kurz angemerkt.
Ja, stimmt, ja. Die man dann auch nicht sieht.
Gut.
Glaube ich.
Dann sagen wir jetzt einfach mal, sie haben 15.000 Soldaten. Einfach weil sie, sagen wir mal, sie haben das Doppelte, was sie gesagt haben. Davon sind ein paar Elefanten dabei und das ist die urstarke Armee. Dann könntest du alleine mit den Dothraki sie einfach ersticken. Du könntest sie einfach ersticken unter der Menschenmasse. Die würden nicht mal merken, dass da irgendwer gekämpft hat, weil du einfach sie niederdrückst. Und da hast du noch nicht einmal die eigentlich wahrscheinlich besten Kämpferin, was man so gehört hat zumindest, und zwar die Ansali, die ja eigentlich die absoluten Elite-Zerstörer sind. Warum sollte die Goldene Kompanie noch stärker sein? Das heißt, du könntest alleine nur mit der Menschenmasse, könntest du sie einfach die Luft wegnehmen. Völlig unromantisch, man geht hin, ja, ich drücke jetzt einfach mal mit 250.000 Leuten deine Armee weg einfach. Ohne dass du, das merke ich gar nicht. Dann sterben halt von mir 40.000, habe ich immer noch über 200.000 Leute dort stehen. Und wir reden noch gar nicht davon, dass die auch alle Pferde haben. Und dann habe ich aber auch nochmal eine Armee, die genau gleich groß ist wie die Armee, die wahrscheinlich kommt, nur unfassbar gut ausgebildete Ansalide einfach. Die furchtlos sind und einfach alles töten, was in den Weg kommt. Was genau will die Cersei mit dieser tollen goldenen Kompanie, wenn das keine 150.000 Badass Guys sind, dann weiß ich auch nicht, was sie damit wollen. Es macht alles überhaupt keinen Sinn mehr. Alleine ein Drache bringt die goldene Kompanie um, wenn sie da jetzt nicht unbedingt gerade schaffen, irgendwie 10 Scorpions zu bauen in der Zeit. Offensichtlich schaffen sie es ja kaum, Scorpions zu bauen, weil sonst würden die da schon überall stehen. Ich weiß nicht, wie viele sie dann im Endeffekt vielleicht irgendwann einmal haben in Staffel 8. Aber offensichtlich ist das eine Waffe, die sehr, sehr schwierig zu produzieren war. Und ja, ein Drache wird halt reichen und der brennt einfach schon mal Königsmund einfach weg. Und ich weiß nicht, was da jetzt der Plan ist. Es macht alles überhaupt keinen Sinn. Die Cersei ist komplett nuts einfach. Der Jaime ist ziemlich nice, muss ich sagen. Der macht das ganz gut. Ja, ich weiß nicht, was der Plan ist. Also es ist völlig lost, die Serie jetzt am Schluss. Und ich rede jetzt nicht über die 4 Sekunden Todesdrache brennt die Mauer in einem Rutsch nieder. Weil das ist sowohl CGI-technisch als auch cinemastisch, also rein von der Szenenaufeinanderführung, als auch narrativ eine völlige Katastrophe. Alles drei schafft jeder 5,5-Jähriger besser zu schreiben in einem Drehbuch. Schwöre auf alles. Also jeder normale Mensch würde als Cliffhanger das machen, dass man den Drachen in der letzten Szene, der letzten Folge, der vorletzten Staffel einfach kommen sieht. Das ist das Ende der Staffel. Jeder, der was anderes sagt, hat keine Ahnung. Das muss das Ende sein, dass der Todesdrache aus dem Nichts kommt und dann heißt, oh shit, was passiert jetzt in der nächsten Staffel? Schafft das durch die Mauer durch? Schafft das nicht? Was kann der Drache überhaupt? Kann er komisches, blaues Heidelbeereis aus der Pappen rausspritzen? Ja? Nein? Ich weiß es nicht. Ist das Eis Eis, so wie es ausschaut?
Magisches. Oder ist magisches.
Genau, magisches Heidelbeereis und Heidelbeerblitzeis. Und zusätzlich zu dem, dass ich sage, erstens, die Szenen war alles ein Witz. Zweitens, es gab keinen Cliffhanger. Alles ist gesagt, die Armee ist jetzt durch. Zusätzlich zu dem, dass es halt einfach ein Scherz ist, dass du das halt so schnell machst. Du kannst doch nicht einfach die Mauer, die 7 Staffeln lang der einzige Block ist, der dich vor dem Tod rettet, der die Menschheit vor den Toten rettet oder schützt quasi, und der kommt halt her und brennt den halt in einer Szene oder in 2 Szenen einfach weg. Das kann man doch spannender machen, das ist doch alles scheiße. Also das ist von vorne bis hinten ist das Bullshit einfach. Und ganz ehrlich, die Staffel war nicht scheiße. Sie war halt nicht das, was man halt von Game of Thrones erwartet hat. Aber sie war unterhaltsam. Warum hauen die da in den letzten 2 Folgen die Nerven weg? Das macht doch überhaupt keinen Sinn alles. Also, na, das bringt nichts. Sie haben so schöne Szenen, hätten sie machen können mit den Untoten, Riesen. Dann hätten sie vielleicht noch irgendwie coolen Untoten machen können. Hätten vielleicht auch Untote machen können, die man bis jetzt schon kannte. Die ja gerade erst quasi wiederbelebt worden sind. Und dann erkennt man sie leicht als Untote. Irgend solche Sachen, alles das wäre cool gewesen. Und als letzte Szene, Bug. Da kommt ja immer so eine Gischtwolke von dieser lawinenartigen Eissturmwolke. Letzte Szene, Eissturmwolke, und man sieht nur die Augen oder die Fresse von dem Drachen, die durch die Wolke gerade kommt. Szene Abblende, danke, fertig. Alle würden sich die Staffel 8 gerne anschauen. So wissen wir, es wird nicht mehr gut enden für das Ganze. Es wird nicht mehr lustig werden. Es wird nicht mehr interessant werden. Es ist alles gesagt und ja, es ist, also, na, das war nix.
Ich freue mich schon auf deinen Staffel-8-Report.
Und wie schlecht war eigentlich das, dass der Chef-Dude von den Weißen Wanderern hatte diesen Monsterspeer. Das finde ich jetzt per se nicht schlecht und er kann ihn gut werfen, was ich auch okay finde, und hat damit den Drachen quasi geslayed. Hast du schon einmal so ein schlechtes wegspritzendes Blut gesehen in deinem ganzen Leben? Haben die nicht x Millionen pro Folge gehabt? Hätten sie mich angerufen, ich hätte ihnen ein bisschen Kunstblut geschickt oder irgendwas. Aber das war ja auch ein Witz, oder? Das war ja 1985er Splatter-Movie-Blut. Das war gar nichts.
Ich war so entsetzt von den ganzen Vorgängen und von dem Auslassen von John, dass ich das, mir ist das gar nicht aufgefallen.
Und ist dir aufgefallen? Entsetzt. Ist dir aufgefallen, ja, dass es immer noch nicht möglich ist, dass die Daenerys irgendeine Art von schauspielerische Leistung auf die Bühne bringt? Sie steht einfach da. Sie glaubt nämlich, sie kann einen auf, weiß ich nicht, ist jetzt natürlich ein Geheimtipp, aber einen auf unorthodox machen, wo du eine Schauspielerin hast, die dort steht und einfach nur mit ihren Gesichtsmimiken Leute zum Weinen bringen kann, weil es so authentisch ist. Das ist sie halt nicht. Die steht dort und glaubt, sie macht das gerade, aber sie macht gar nichts. Ich weine, weil sie so schlecht ist einfach. Das ist das, was ich mache.
Da meine heiße Filmempfehlung bezüglich Mimik in Heat, wie der Robert De Niro eigentlich aus dem Schneider ist und dann kriegt er so ein Gesichtszucken und muss zurück und die Sache lösen. Das ist das Allerbeste. Er zuckt dann sein Auge so und das Wangerl ein bisschen und dann dreht er das Auto um. Das ist großes Kino.
Ja. Das war es auf jeden Fall nicht, was die Daenerys da geliefert hat. Das ist wirklich so, ich war mir nicht sicher, was sie überhaupt mir mitteilen will mit diesem Gesichtsausdruck. Ist es ihr egal? Hat sie sich gedacht, okay,
hab noch zwei Drachen.
Bissl Schwund ist immer. Hat sie sich gedacht, okay, ich töte dich, ich bin so böse, ich bin die Herrin der Drachen. Oder hat sie sich gedacht, ich bin so traurig, ich weine jetzt einfach. Ich weiß es nicht. Es war absolut es war nichts zu sehen, also das war nichts. Es hat auch keiner irgendwie geschrien, John, beeil dich, du stirbst in 4 Sekunden. Auch das wäre durchaus ein Satz gewesen, den man sagen kann in der Situation. Das wäre jetzt nicht unangebracht gewesen.
Ich bin's eh schon gewohnt, ich komme eh wieder.
Das wäre natürlich möglich gewesen, aber die Melisandre war halt auch nicht um die Ecken. Und auf dem Benjen kann man sich auch nicht immer verlassen.
Na, irgendwann ist man durch. Das ist wie bei den klassischen Spielen, 3 Leben und das war's.
Ja, ich weiß nicht. Und was ist mit dem Brüderschaft-Haberer, der komische Sachen sagt, die halt überhaupt nicht eintreffen? Er baut so einen Mini-Cliffhanger ein in einer Folge, wo er quasi den John sagt, ja, wir sind ja noch hier, weil der Gott des Lichtes will, dass wir hier sind und wir sollen den Typen umbringen. Wir müssen ja nur zu dem kommen. Und jeder denkt sich natürlich dann, wenn die quasi zu zweit gegenüber von den Dudes stehen, okay, jetzt kommt irgendeine Leroy Jenkins-Aktion, wo irgendeiner schreit, irgendwie durchkommt und den jetzt abfeilt. Das ist das, was man eigentlich erwartet, wenn man solche Gespräche führt. Aber es passiert einfach gar nichts.
Man lässt einfach die Enden lose und das passt schon. Das bringt mich wieder, wie die Serie noch wirklich gut war. Die musst du jetzt aber schon gesehen haben. Eines meiner Highlights, ich habe es ja schon öfters erwähnt, der Hound gemeinsam mit der Arya da in diesem, um diese Händel-Szene. Das ist irgendwie... Die habe ich ins Herz geschlossen, wie er da mit diesen anderen Lannister-Haberern da irgendwie Streit sucht, dann irgendwie heißt, aber soll er jetzt irgendwer wegen den Händeln sterben? Das ist einfach, das waren halt noch Sachen.
Das ist das, was in dieser Pseudo-Taverne waren, oder?
Ja,
die,
genau.
Die, glaube ich, aber eigentlich eher eine Bauernstube war, glaube ich.
Ja, genau, eine besetzte.
Zu ihrer Taverne, als Taverne quasi
Missbraucht haben,
ja. Ja, du, ich finde fast alles mit der Arya cool. Ja, dass der Baelish jetzt endlich stirbt, war auch wichtig. Ich finde, dass der Varys noch sterben sollte. Der fehlt mir noch auf meiner Liste.
Ah, auf deiner Liste, die Brownie-Liste.
Ja, weil der nervt einfach. Er ist eigentlich, am Anfang war er ziemlich cool, weil er halt so die Spinne, also dieser super Typ, der halt wirklich viel weiß und so seine Vögelchen ausfliegen lässt, habe ich cool gefunden. Aber der hat halt in den letzten 3 Staffeln erstens mal gefühlte 18 Jahre älter als in den vorigen Staffeln. Der schaut ja mega alt gerade aus. Und zweitens...
Die Sorge.
Ja, aber der hat völlig an Bedeutung verloren. Also der ist jetzt einfach nur da. Ja, also ich weiß nicht, der sitzt jetzt einfach meistens nur da und schaut. Also den verstehe ich gar nicht mehr. denn ja, na, das ist nix. Oh, da ist so viel Schaß einfach. Der Braun hat seine Stimme im Deutschen gewechselt von der 6. auf die 7. Staffel. Mhm. Das geht fiel überhaupt nicht, nicht.
Fiel mir nicht auf.
Ja, das ist fürchterlich. ja, na, ich weiß nicht.
Ich glaube, wir machen da jetzt einfach einen Schnitt.
Du hast jetzt machen wir einen Schnitt und wir werden bei der 8. Staffel dann weiterreden. Wie gesagt, das einzig Gute an der Staffel ist, dass sie anscheinend gelernt haben, wie bei Dragon Ball Z sich zu teleportieren. Das finde ich immer gut, weil ich ein Dragon Ball Z-Fan bin und das gerne geschaut habe früher. Und wobei sie eigentlich ein bisschen zurück in die Zukunft mäßig sich teleportieren. Weil oft ist ein Feuer im Spiel und wir wissen, wenn ein DeLorean anzahlt, kommt auch Feuer am Boden und jetzt ist auch Feuer oft am Boden. Also vielleicht ist es eine Art von zurück in die Zukunft teleportieren, das wissen wir noch nicht. Die Redaktion wird das herausfinden. Und ja, setzen wir einen Cut runter und ich würde sagen, wir gehen ein bisschen. Ja. Ich hätte was Privates. Bist du bereit?
Ja, gern. Ich als Bannerträger, ich lasse dir natürlich die Wahl. Wir haben ja einiges auf der Agenda, aber wenn du jetzt bist du eh ein bisschen im Schwung. Aus deinem Essenskoma bist du ja zurückgekommen. Fast wieder John.
Ja, aber ich habe ja im Endeffekt wieder John, nur mit weniger Eis. Ja. Und ich habe mir eine ganze Palette Almdudler zuckerfrei gekauft, das gibt es seit kurzem. Da jetzt ein kleiner lebensmitteltechnologischer Exkurs für die Leute, was interessiert. Puh, man hört schon ein bisschen, mir stoßt auf. Sehr, sehr gern verwenden Getränkehersteller, da mal ein bisschen drauf achten, Getränkehersteller einen erhöhten Kohlensäuregehalt in den Getränken, die zuckerfrei sind, um den Geschmack der Süßungsmittel ein bisschen zu übertünchen. Und bei Almdudler haben sie es echt übertrieben. Also jeder, der das nicht kennt, das ist eine Kräuterlimonadenmarke, eine sehr, sehr, sehr bekannte in Österreich. Mhm. Und das ist quasi, wie wenn man Luft trinken würde. Sehr, sehr schaumig quasi. Und ja, das mein kleiner Bildungsauftrag da an die Gesellschaft. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt rein und drücke einmal einen Button, wenn du bereit bist.
Privat vom Tisch.
So, privat vom Tisch. Ja, da hat es noch ein bisschen nachgehalt.
Ja, das ist ein Almdudler.
Das ist wirklich ein Almdudler.
Der wirkt sich da auch aus.
Der wirkt sich wirklich in alle Richtungen aus. Müssen wir mal schreiben. Was ist Almdudler eigentlich? Von wem wird der produziert? Es ist egal. Wir schweifen so sehr ab. Aber er ist vegan tatsächlich. Hätte das gedacht. Ja,
also ergo gesund.
So ist es, ja. Gut, privat vom Tisch. Ich habe heute was gemacht. Und wenn ihr das hört, ist es tatsächlich auch so, dass der Philipp und ich bereits in epischen Schlachten vertieft sind. Weil wieder soweit. Der A Song of Ice and Fire Spieletag ist heute, wenn ihr das am Samstag hört. Wenn ihr es später hört, dann ist es halt schon gewesen. Und da habe ich was vorbereitet. Erstens, ich habe mir jetzt Freefall gekauft. Und zwar im wunderschönen Siren Games. Da auch Shoutout an Siren Games, habe ich mir eine Freefolk-Armee gekauft und passend dazu bin ich heute schon um 7 in der Früh da gestanden und habe und die Freefolk.
Du hast ein Fell gezimmert.
Ja, das auch. Aber
du kommst am Samstag in einem Fell.
Ja, in einem Winterfell komme ich. Nein, ich habe mir die Taktikkarten alle ausgedruckt und laminiert und zugeschnitten und in einen Karteiordner reingegeben, der viel zu groß ist leider, aber es erfüllt seinen Zweck. Und werde morgen tatsächlich mit Freefolk antanzen, wie ein Tänzer in der Hüfte. Das auf jeden Fall das Private.
Ich bleib bei den Lannisters, nachdem ich auch noch nichts anderes ausgedruckt habe. Und ich aus dem Landis das ja so gern habe. Ich hoffe, ich schaffe meine Pyromancers zu bewahren noch. Die sind noch so in der Schwebe.
Ja, ich finde die gar nicht so geil, aber eh nicht schlecht. Ja. Gut, aber sonst, ja, was anderes. Ich bin jetzt gerade in der, also wenn ihr das hört, dann bin ich tatsächlich schon, strecke ich mich gleich mal kurz, bin ich tatsächlich schon im Urlaub, weil ich habe mich entschlossen, ein paar Tage Urlaub zu machen, weil es einfach schon zu viel geworden ist. Und ja, einfach mal ein paar Tage auszuspannen und freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Wenn das Wetter passt, werde ich mit dem Motorrad eine kleine Tour machen. Und wenn das Wetter nicht passt, werde ich mich einfach zu Hause auf die Bank fläzen und einfach mal nichts machen den ganzen Tag.
Mm.
Ja, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig für mich, weil ich habe schon wieder eine Armee fertig und habe mir habe für meinen Kunden einen Bela-Chor angemalt, den ich auch schon gestern, also am Freitag, wenn wir das aufnehmen, ist es Freitag, also top aktuell, habe ich den auch schon auf meiner Instagram-Seite drauf gepostet. Also wenn ihr Bock habt, schaut auf mein Instagram-Profil oder natürlich auch auf das Instagram-Profil von Nebensache Tabletop. Und ja, haut mal ein Like raus oder ein Kommentar, würde mich sehr freuen. Habe mich ein bisschen bemüht natürlich. Schaut sehr, sehr cool aus und hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Und der Kunde holt das jetzt auch noch ab. Das heißt, ich habe das auch alles wirklich abgeschlossen, bevor der Urlaub beginnt.
Mhm. Das ist doch gut. Na, aber da hake ich doch gleich nach, weil wir das ja schon angeteasert haben, beziehungsweise du. Du hast ja jetzt deine Kommunikation, weil wir da ja schon mittendrin sind, ja mit deinen Kunden jetzt etwas geändert und wolltest da ein bisschen aus deinem Nähkästchen plaudern.
Ja, ich hab ein bisschen den Kontext verloren, warum ich das jetzt so angeteasert habe. Ich schätze mal, es war wegen ein paar... es ist überhaupt nicht offensiv gemeint, aber es ist so, das ist auch ein kleiner persönliches Anliegen aber von mir, weil es immer noch so ist, also ich habe jetzt die Firma seit 7 Jahren läuft das Ganze, also seit 2013, 14, sagen wir mal 13 normalerweise und tatsächlich, 13, ziemlich sicher, ja, tatsächlich ist es so, dass es immer noch sehr, sehr viele Kunden gibt, die das halt nicht wirklich als Arbeit wahrnehmen. Und das ist so anstrengend einfach, mich da immer wieder dann versuchen müssen zu rechtfertigen wegen irgendeinen Schaß, dass ich mittlerweile ein bisschen weggegangen bin von dieser, wir sind alle im selben Hobby-Attitude gegenüber meiner Kunden, sondern bin immer weiter hingegangen Richtung, okay, du stehst hier in einer Firma, und mein Studio ist mittlerweile schon recht stattlich und ich würde sagen, es ist wohnlich, es ist nett und gemütlich, aber es schaut nicht nach Arbeitsbüro in einer Wohnung aus, auf keinen Fall. Und es ist halt immer wieder so, dass ich mir vorkomme, als würden die Leute das halt nicht ernst nehmen. Und jetzt habe ich seitdem wirklich dann auch so, dass ich sage, passt. Wenn ich sehe, dass die Leute das quasi so machen, dass sie mich nicht ernst nehmen, quasi, oder dass das Firma sehen, weil unter anderem einfach mal Anrufe zu bekommen, irgendwann um 19.30 Uhr, ob man vielleicht dann später vorbeikommen kann und man irgendwie Figuren sich anschauen kann, dann denke ich mir auch so, du, sei mal nicht böse, aber wann soll ich denn schlafen, wenn du um 21 Uhr oder sowas vorbeikommst und dann hat man mal eine Besprechung. Man hat halt dann schon irgendwie das Gefühl, dass die das halt so sehen, wie wenn ich das auch nach der Arbeit machen würde. Und das ist jetzt, sag ich mal, nur ein sehr, sehr kryptisches Beispiel. Da gibt's, weil vielleicht jetzt einige Leute denken, ja, so ist das halt in Kundenkontakt und scheiß dir nicht an. Aber da hat sehr, sehr viele, sehr, für mich sehr beleidigende Situationen gegeben in den letzten Wochen und Monaten, wo ich mir dann wirklich einfach so vorkommen bin, wie, hey, Leute, ich bin da nicht irgendwie eure Wohlfahrt oder euer Freund oder sowas, ihr seid meine Kunden und ich habe euch sehr, sehr gern und ich verehre meine Kunden, weil die meistens sehr cool sind und sehr, sehr dankbar und die meisten sind sehr, sehr happy mit meiner Arbeit. Aber wenn ich dann halt wieder mal von den Kunden höre, dass er was 3D gedruckt haben will und wenn er es in China bei einem Recaster bestellt, ist es halt nochmal um 1 Euro billiger und deswegen bestellt er es halt in China. Denk mal auch so, ja, gratuliere, du hast jetzt 12 Euro gespart und hast wieder mal irgendwie in China mit 100.000 Shipping-Problemen zu tun. Und ich denke mal halt immer so, ja, okay, wenn ihr alles geschenkt haben wollt, weil er halt der Meinung war, ja, man kennt sich halt oder man hat halt miteinander zum Tun, ich soll das halt einfach nebenbei drucken, weil was kann das schon kosten und das, aber das ist meine Arbeitszeit. Ich bin hier nicht, wenn ich nicht arbeiten muss. Und wenn, dann, weil ich frei habe. Das heißt, in keinen der beiden Fälle möchte ich gratis arbeiten. Und so ist es halt momentan, dass ich sehr, sehr viel Rechtfertigung mehr überlegen muss. Und jetzt ist es so, ich habe eine Angestellte und Jetzt ist es oft so, dass ich dann wirklich sage, dann gehe ich wirklich den ganz korrekten Weg, dass ich sage, ja, von 9 bis 18 Uhr ist jemand verfügbar. Wenn ihr danach eine E-Mail, schreibt, dann werden wir das versuchen, in den nächsten 3 Werktagen zu bearbeiten. Und es wird sich meine Assistentin bei Ihnen melden. Weil ich das nicht mehr aushalte, dass die Leute das nicht sehen einfach. Du kannst ja auch nicht einfach zu einem, du kannst ja auch nicht zu jedem Tischler reingehen und sagen, ja, du, machen wir das schnell da für 4 Euro, komm mal, ich meine, was ist denn das? Ein bisschen hier schneiden, ein bisschen da schneiden, was soll denn das ausmachen? Bleibst du halt eine halbe Stunde länger in der Arbeit? Weißt du, was ich meine? Und genauso komme ich mir teilweise vor und diese Kunden sage ich tatsächlich auch scharf. Oder auch zum Beispiel Kunden, die halt nicht ganz verstehen, um was es da überhaupt geht. Also ich habe zum Beispiel jetzt Anfragen für Speedpainting bekommen, für unter 10 Euro Figuren und dann kommen Anleitungen, die 2 Seiten lang sind. Ja, ich denke so, seid mal nicht böse, da kommen 4 Farben drauf und eine Wash, that's it. Und weil ich halt ganz geschickt bin mit der Airbrush, wird es auch danach ziemlich cool ausschauen, wie zum Beispiel alle Dämonen, die ich mache. Die sehen teilweise auch Speedpainting schon mega gut aus. Aber es gibt hier keinen Rosteffekt hier, da noch eine Reflexion im Blau in der Pupille und das und das und das. Ich weiß nicht, was die Leute sich einbilden und vor allem, was glauben die, was ich für einen Stundensatz habe? 2 Euro oder 1 Euro? Ich weiß nicht, was die Leute so in ihrem Kopf haben irgendwie. Und das ist wirklich nicht böse gemeint an alle Kunden oder zukünftigen Kunden und auch nicht an alle, die vielleicht schon mal ein paar Mal solche Vergehen hatten. Aber Leute, denkt mal drüber nach, dass das auch Arbeit ist. Und letztens kommt eine Anfrage aus Amerika, braucht einen Bauteil, der war 15 mal 20 cm groß. Und ich so, ja, was halt sein Budget ist dafür, weil ich mache es normal nicht, aber ich habe einen Drucker freier, ja, ich kann es schon machen. Sagt er, na, er glaubt, inklusive Shipping wären 11 Dollar sehr fair, weil was kostet das Material? Immer so, bitte, Alter. Bro. Ciao. Also es ist völlig absurd alles und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und starte jetzt quasi die noch höhere Professionality und wenn die Kunden der Meinung sind, sie können das alles auf eine freundschaftliche Basis treiben, dann muss ich sagen, dann muss ich leider dagegen arbeiten, so ist es nicht. Hab durchaus freundschaftliche Connections mittlerweile zu einigen Kunden, die wirklich lässig sind, die auch gerne da 1, 2, 3, 4 Stunden herumsitzen da bei mir und wir quatschen ein bisschen, aber unterm Strich kommt die Rechnung. Ich sag's, wie es ist, es klingt jetzt echt deppert, aber ich muss davon leben und ich habe es jetzt schon öfter gesagt, ich arbeite sehr, sehr viel, deswegen auch der Urlaub und ich bin nicht annähernd reich, also können meine Preise nicht besonders hoch sein und genau, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das wollte ich zu dem Thema sagen.
Finde ich gut. Finde ich gut. Aber ich finde das auch gut, dass du das einbaust, dass du nicht immer rund um die Uhr erreichbar bist und dann gleich mit, weiß nicht, machst du das dann so mit so Art Abwesenheitsnotiz, dass du da auch gleich reinschreibst, hey, okay, normale Stunden,
ja,
wie
einfach das normale Zimmer. Das geht bei Fiverr. Das geht bei Fiverr, aber bei so E-Mails und sowas schreibe ich dann quasi so, danke für die Nachricht, da habe ich so mir seine Standardding vorgeschrieben. Danke für die Nachricht. Es wird sich jemand in den nächsten Werktagen bei Ihnen melden. Habe ich mir einfach dann als Fast Reply heißt das. Also so eine Quick Response Nachricht, wo man dann einfach quasi mit einem Knopfdruck das zurückschreiben kann. Das ist okay für mich. Vor allem, damit ich auch einen Überblick habe, was kommt nächsten Tag an E-Mails auf mich zu und so. Ja. Aber dennoch bin ich sehr, sehr zufrieden. Nicht nur wegen meinen normalen Kunden, sondern auch wegen meinen Fiverr-Kunden. Da läuft es auch sehr, sehr gut. Fiverr ist auch sehr, sehr stark am Boomen und tatsächlich habe ich jetzt das Ziel, ich bin ja Level 2 Seller auf Fiverr und jeder, der es nicht kennt, also Fiverr ist eine Dienstleistungsplattform für kreative Menschen und die geht sehr gut, also sehr gut besucht. Das ist quasi das Kickstarter für Commissions und also von der Modernheit und auch von der, ein bisschen auch vom Look her, lustigerweise. Und da ist es so, dass es Levels gibt, also es gibt dann den normalen Standardverkäufer, da muss man, glaube ich, gar nichts erfüllen, da darfst du quasi nur keine Verwarnungen kriegen. Dann gibt es Level 1, wenn man, glaube ich, einen Monat sehr gute Arbeit macht. Dann gibt es Level 2, wenn man das Monat haltet, plus 2 Monate drauflegt und ich glaube 60 Aufträge oder sowas erfüllt oder 40, ich weiß es nicht genau. Und das bin ich jetzt schon recht lang, Level 2. Und mein Ziel ist, dass ich bis Ende des Jahres top-rated Fiverr-Seller auf der Welt bin. Und weil es gibt keinen top-rated Miniaturenmaler auf Fiverr. Das heißt, ich wäre der Einzige. Und das wäre natürlich schon sehr, sehr cool, wenn ich das schaffen könnte.
Ja, und da arbeite ich sehr viel dran. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele Aufträge von Fiverr. Und wenn ihr Bock habt, dann schreibt es mir auf Fiverr. Ich heiße dort genau gleich, um eine kleine Werbung zu machen. Der Marcus Minich, also Fiverr. Super Dienstleister. Gut. Philipp, enough said.
Ja. Ja, jetzt ein Cliffhanger der Stille. Sehr gut. Besser wie das mit dem Eisdrachen und seinem Heidelbeereis.
Es ist ein Todeseisdrache. Todesdrache mit Heidelbeereis.
Geschmack. Ja, na, wo wir uns jetzt hinroppen, wir zwei, in welche Richtung von unserer Agenda?
Ja, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen das Ganze gebreakt natürlich, aber dadurch, dass ich jetzt schon wieder so viel geredet habe und wir ja immer sagen, wir spielen mit Schachuhr hier, würde ich sagen, dass du in Richtung deines Buches vielleicht gehst. Das ist gerade eine nette Einbindung jetzt, bevor wir vielleicht ins nächste Thema gehen, und das wäre YouTube-Videos. Weil du da mir ja schon aufgeschrieben hast, für den Tisch oder für die Fisch, das würde ich gerne hören von dir nach dem Brettspiel der Woche. Ah nein, nach dem Buch. Jetzt machen wir das Buch zuerst.
Ja, das, wir walzern durch diese Folge. Take the slow waltz. Unser Wiener Walzer im Podcast.
Dann werde ich mir jetzt was zum Trinken gönnen, nämlich noch ein übergesprudeltes Almdudlergetränk. Und du darfst in der Zwischenzeit schon mal dein Buch anpreisen und ich steig Wolle, wie man so schön sagt, an. Bitte, the stage is yours.
Super, sehr gut. Ja, passt. Gut, meine lieben Törtchen. Ja, wie schon in der mittwöchlichen Folge angekündigt, ich war auf Urlaub, ich hatte meinen Urlaub schon hinter mir und habe dann schon länger bei mir rumliegen gehabt. Ein schönes Buch, und da habe ich mir gedacht, das wird meine Urlaubslektüre, und es ist auch tatsächlich so gekommen, dass das eines der Bücher war, die ich mir gegönnt habe, zu lesen und zu studieren. Wie heißt das ganze Buch? Es heißt Fantasy World Building, dann noch mit dem Untertitel A Guide to Developing Mythic Worlds and Legendary Creatures for Illustrators, Game Designers and Visual Creatives of All Kinds. Da habe ich mich natürlich beim letzten extremst angesprochen gefühlt. Und das Ganze ist vom guten Herrn Mark E. Nelson, der ein bisschen ausschaut wie der George R. R. Martin ohne Brille und als 20 Jahre als Professor bei der Northern Illinois University verbracht hat und viel mit Comic-Illustrationen, zum Beispiel bei Aliens, verbracht hat, Computerspiele mitdesignt hat und auch zum Beispiel Dungeons & Dragons und Shadowrun in den Mitte der 80er da einiges beigetragen hat. Und um den Einstieg noch abzuschließen, das Buch ist regulär erhältlich, war bei mir bei einem großen Online-Händler im Algorithmus drinnen und ich habe einfach selber zugeschlagen, also es ist nicht gesponsert, das ist wieder meine persönliche Meinung, die mich zwischen 15 und 20 Euro gekostet hat. So, ja, so viel einmal zum Einstiegsgeplänkel. Ihr stellt euch vielleicht die Frage, was ist jetzt zu erwarten bei diesem Buch? Also, vorab, es ist kein 1:1 Bemalungstippsbuch für unser Hobby, wie schon der Titel sagt, beziehungsweise die Untertitel, sondern ist ein bisschen was Allgemeineres. Zunächst einmal, ich war jetzt überrascht, weil ich das irgendwie auch nicht gecheckt habe und auch ehrlicherweise nicht nachgeschaut habe. Ich habe mir da irgendwie so eine dicke Beschreibungsschwarte erwartet, mit irgendwie 300, 400, 500 Seiten. Ist es nicht, sondern das Buch kommt sehr leichtfüßig auf 150 und sehr reich illustrierten Seiten daher. Und deshalb auch meine Empfehlung, gibt es natürlich als E-Book, aber bei dem Buch zahlt sich auf jeden Fall aus. Also man hat natürlich ein irrschickes und großes E-Book, dass man da sich vielleicht die gedruckte Ausgabe gönnt. Ja, was ist jetzt drinnen auf diesen 150 Seiten? Also so ein bisschen die Grundessenz, kann da eh nicht viel wegnehmen. Das Buch ist ein Ideengeber. Es ist einfach schön zum Anschauen, was wir in unserem Hobby auch sehr gerne machen mit unseren Minis. Und es ist ein Avokat für zwei Arbeitsschritte. Also der Herr Nelson hat da all seine Erfahrung sehr leichtfüßig verpackt und er ist ein großer Fan von Recherche im Internet und in den Büchern. Also der hat da auch noch irgendwelche Bibliotheken und anderes Zeug, beziehungsweise er nennt das dann auch noch ein Morg, was so alte Illustrator von damals so hatten, die auch dann oft aufgekauft werden, wenn die dann aus dem Leben scheiden. Also wie gesagt, erstens umfangreiche Recherche und zweitens Ideen mixen, vieles ausprobieren und da aber auch dann doch die Idee selbst stimmig halten. Also so einen fantastischen Realismus, wie man ja in Wien ganz gut kennt, beizubehalten. Also das ist mal die Grundessenz, die er sozusagen vermitteln will und in die es geht. Und dann ist das Kapitel einfach lose, also das Buch in Kapiteln eingeteilt, die dann einfach Ideen zusammenfassen. Also zum Beispiel Spirits oder Tech oder Insekten oder Fische. Und wie er dann vorgeht, was er da sucht, nimmt etc. Beziehungsweise wie er das dann halt auch für sich zu Papier oder in den Photoshop bringt, was dann ja auch eine vielleicht für uns eher nebensächlich, aber doch interessante Geschichte ist, wie man Ideen zu Papier bringt und wie man das auch festhalten kann. Und da Überraschung 1, ich bin ja prinzipiell eher ein schlechter Zeichner. Und 2, ich glaube, da kann man Brownie zustimmen, Freehand an unseren Minis ist prinzipiell seine mühsame Fitzelarbeit. das nimmt es einem nicht ab, aber wie gesagt, es sind Ideen und das war es eigentlich schon. Viel mehr kann ich da jetzt gar nicht so raushauen, was sinnvoll ist zu hören. Das ist ein Buch, das man sehen muss, aber um ein Fazit zu rauszuhauen da einfach, es ist eben, wie gesagt, ein sehr leichtfüßig und finde ich auch ein sehr inspirierendes Buch. Und eine feine, entspannende Urlaubslektüre, wenn man sagt, man ist jetzt unterwegs, man lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen und will aber doch nicht ganz weg vom Hobby und vielleicht aber auch einen anderen Blickwinkel einnehmen, da ist das genau das Richtige meiner Meinung nach und soll ein bisschen so der Ideenfindung eher dienen, beziehungsweise wenn man, wie man ja auch schon in unseren letzten Folgen ein bisschen besprochen hat, vielleicht auf der Suche nach einer besonderen Idee ist für ein spezielles Projekt, zum Beispiel in einer Competition, dass man da irgendwie Diorama bastelt oder da auch irgendwie sagt, ja, man möchte da irgendwie ein bisschen mehr als jetzt einfach irgendeine Mini oder ein Regiment anmalen, eh so, wie man es kennt. Da ist das eigentlich dann ganz nice, um auf neue Ideen zu kommen und da vielleicht auch einen letzten besonderen Schliff reinzubringen. Also von mir gibt es da auf jeden Fall ein Thumb up für das Buch und ist auf jeden Fall was für den Tisch.
Sehr gut. Ich würde da gerne einhaken.
Ja.
Und zwar, weil du gesagt hast, für Projekte für die Zukunft. Und da haben wir ja einen Kommentar bekommen in unserem Discord-Channel. Da auf jeden Fall ein Aufruf an alle ab in unseren Discord-Channel. Und das Kommentar war ganz spannend eigentlich. Und zwar braucht es für das Hobby überhaupt ein Ziel. Weil du gesagt hast, ja, ob man da vielleicht für eine Competition irgendwie so sich Inspirationen holt. Und das ist halt wirklich die Frage, wo ich dann wirklich auch gedacht habe, das ist ein spannender Ansatz, bevor man überhaupt das Hobby beginnt oder, falls man es verpasst hat, dass man sich's jetzt noch überlegt. Weil für viele Leute ist es so, dass sie einfach quasi dann ab einem gewissen Zeitpunkt ein bisschen lost in ihrem Hobby sind und dann einfach anfangen, alles zu machen. Kannst du sicher auch gut nachvollziehen. Und da vielleicht auch nächsten Inspirationen, würde mich interessieren, da vielleicht mal Bezug drauf nehmen auf Instagram oder auf Discord, was ihr dazu sagt, braucht ein Hobby eine Guideline quasi, braucht es ein Ziel, wo ich überhaupt hin will oder ist der Weg das Ziel und der Weg kann auch diffus sein? Meine Meinung ist da, glaube ich, recht klar bekannt, ich habe immer ein Ziel bei dem, was ich mache und der Weg bis dorthin ist halt mal länger, mal kürzer oder mal angenehm, mal weniger angenehm. Aber ich glaube, das ist wirklich für viele, gerade die auch Probleme haben mit so, wie soll ich sagen, mit Obsessivität und vielleicht mit überschwänglichen Kaufverhalten und sowas und auch vielleicht mit Hoarding oder mit zu übertriebenen Sammeldrang, ist das vielleicht auch wirklich ein spannender Ansatz, dass man sagt, okay, man sucht sich ein Ziel aus im Hobby und versucht da so gut wie möglich dran zu bleiben und so wenig wie möglich abzuweichen. Ich finde, das ist wirklich ein interessanter Ansatz, weil das bewahrt einem ein bisschen davon, ein bisschen davor, dass man dann alles macht, aber nichts gescheit. Mhm. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Ja, da bin ich bei dir. Aber wollen wir da jetzt noch in die Tiefe gehen oder heben wir uns das jetzt für später auf?
Ich würde es mir wahrscheinlich aufheben für eine spätere Folge und da noch ein paar Meinungen einholen. Und deswegen würde ich da bitte, nehmt mal Bezug drauf, was ihr dazu sagt, braucht das Hobby ein Ziel? Wenn nicht, warum? Wenn ja, warum? Und habt ihr da persönliche Erfahrungen damit gemacht, warum ihr ein Ziel brauchtet oder warum ihr kein Ziel wollt? Und ihr seid jetzt gerade in einem Ding drinnen und vielleicht auch mit dem Hintergedanken, dass man sich vielleicht mal überlegt hat, dass es vielleicht auch Leute gibt, die das vielleicht brauchen oder weniger brauchen oder mehr brauchen, ich weiß es nicht. Also macht euch da ein bisschen Gedanken und schreibt es dann. Vielleicht ein paar reflektiertere Meinungen würden mich sehr, sehr interessieren und das können wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen vielleicht reinbringen. Vielleicht nicht in der Melange-Folge, weil es doch ein großes Thema ist, aber vielleicht in der nächsten Samstagsfolge. Gut. Ja, Philipp, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Punkt. Darf ich ihn ansagen?
Ja, tu es.
Ja, der nächste Punkt wäre dann für mich, weil wir jetzt schon von dem Buch geredet haben, das jetzt so spannend ist, hätte ich noch einen Aufruf an die Gemeinschaft. Bist du bereit für einen Aufruf?
Ja.
Und zwar, ich würde ja gerne Dungeons & Dragons ein Pen-and-Paper-Rollenspiel meistern, wie man so schön sagt. Jetzt ist aber so, dass ich mich in Dungeons & Dragons, in dem Universum, das ja recht diffus ist, wie ich mir sagen lassen habe, nicht auskenne. Ich kenne mich tatsächlich in dem Universum nicht aus. Ich habe nie Dungeons & Dragons im Dungeons & Dragons Universum gespielt. Ich habe Dungeons & Dragons immer das Regelsystem genommen und in eine andere Welt gelegt. Zum Beispiel in die Warhammer-Welt.
Du Schlingel.
Ja, ich bin ein Schlingler. Und da vielleicht die Frage an alle erfahrenen Dungeon Masters, an alle Spielleiter, was wäre, vor allem, ich möchte gerne nur eine kurze Runde machen, also einen Tag, so ein paar Stunden, mal für Einsteiger, die noch nie ein Pen and Paper Rollenspiel gespielt haben. Was wäre der Ansatz, den ihr führen würdet, wenn ich sage, ich kann meistern, würde ich jetzt einmal sagen, habe ich jetzt schon wirklich öfter gemacht, hat auch immer jeden sehr Spaß gemacht. Und käme ich aber in der Dungeons & Dragons Welt nicht aus, was da ein Ansatz wäre, dass ich da auch einmal reinstarten könnte, ohne mich jetzt in meinen 10 Büchern, die mir zu Hause in der Wohnung ist, einzugraben, auf das habe ich gar keine Lust und keine Zeit. Das würde mich interessieren, was wäre da euer Ansatz, dass man da so schnell wie möglich reinkommt in die Dungeons & Dragons Welt, um da vielleicht einen kurzen One-Shot zu leisten. Ja. Da vielleicht auch mal Bezug drauf nehmen, weil ich möchte in den nächsten 1-2 Monate gerne diese Runde starten mit Neulingen, um da wieder auch ein paar neue Leute in die Szene reinzubringen. Gut.
Schlingel und Verführer. Sehr schön.
Ja, Verschlingelung und Verführung. Das wäre ein guter Folgentitel. Und ja, Philipp, wir haben so viele Themen da stehen, ich weiß gar nicht, was wir uns nächstes machen. Was ist mit dem Song of Ice and Fire FAQ? Das haben wir noch gar nicht angesprochen.
Aber was sagt denn die Zeit? Was sagt die Zeit?
Ja, die Zeit sagt, wir sind knapp eine Stunde schon unterwegs auf unserer Reise.
Highway.
Ich würde sagen, am Highway to A Song of Ice and Fire. Quasi mit Benji in seinem Pferd unterwegs, das sich dann völlig sinnlos einfach geopfert hat. Ja.
Na dann schwenke ich noch kurz für den Fisch oder den Tisch. Wenn wir ja schon bei diesen Reviews sind, dann satteln wir um auf die Spiele, würde ich sagen. Und dann lassen wir es gut sein. Ich glaube, das klingt doch nach einem Fahrplan. Haben wir den Hotkey oder soll ich das einläuten, einfach so?
Ich würde sagen, wir haben den Hotkey. Die Frage ist, ob ich ihn jetzt so schnell finden kann. Und ohne dass die Hörer das vielleicht großartig mitbekommen, dass ich hier das Ganze am Suchen bin. Weil das natürlich sehr wichtig ist, dass die Überleitungen immer passen. Und ich glaube tatsächlich...
Für den Tisch oder für die Fisch?
Dass ich es geschafft habe.
Auf dich ist halt Verlass, mein Guter. Super, Brownie. Sehr schön.
Ja,
dann machen wir das ganz kurz. Ich bin nämlich jetzt auch wieder durch den Urlaub. Ich bin jetzt überhaupt irgendwie so umtriebig wieder. Der Fire burns, genauso wie Prospero brennt. Und das ist jetzt wieder für die Fisch meines Erachtens, die Horus Heresy, weil das wieder so ein Buch ist, wo es nicht um die, um, und da wird die Handlung nicht vorangebracht. Jetzt ist da irgendein Typ bei diesen ganzen Space Wolf-Haberer auf Fenris, wo es keine Wölfe gibt, aber die Space Marines eigentlich eh wie Wölfe sind. Dann reden sie noch vom Ulanur-Kreuzzug, wo jetzt dann noch der Imperator irgendwie die Orks verprügelt hat. Und es passiert nichts zum Thema Horus Heresy. Das ist, erinnert mich wieder frappant an diese Dark Angels-Fetischbücher, wo es nur um diese Dark Angels geht. Das ist eher für die Fisch. Ich will, dass die Handlung vorangetrieben wird und dann nicht irgendwie so ins Detail bei irgendwelchen Space Marine Chapters geht, weil das ist irgendwie schon mühsam, finde ich. Es ist einfach too mucho. Dass die dann too halt mucho. Alle irgendwie so ein bisschen so Wolf-Wikinger sind, das wissen wir ja eh. Aber dann kreit er da herum. Sie tun herum, es passiert nichts. Nicht meins, wem es ähnlich geht, natürlich für Space Wolf-Fans und Freunde natürlich ein gefundenes Fressen, dass die, dass man die Reißerchen da ein bisschen sich vor Lust ablecken kann, aber für Otto-Normalverbraucher, für den normalen Imperiumsbewohner, der endlich wissen will, wie es weitergeht mit dem geliebten Imperator, ist es eher mühsam, finde ich. Aber ich bin noch nicht durch, vielleicht kommt da noch der große Pep. Vielleicht kommt da auch noch ein Heidelbeer-Drache daher, der alle vereist. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt.
Heidelbeer-Todesdrache.
Ja, genau. Und was anderes, Trommelwirbel, ich finde für den Tisch, unser Friend of the Podcast, der Trovarion, der da auch sehr untriebig ist, ja, genau. Der ja jetzt auch beschlossen hat, komplett und only Content Creator zu werden. Auch Applaus an ihn und für den mutigen Schritt. Der hat ein super Video rausgehauen, finde ich. Nämlich wirklich wieder sehr schön einfach, aber auch sehr stimmig. Nämlich True Metallic Metal, Non-Metallic Metal. Eine Frage, die ja immer wieder auch die Community spaltet, beziehungsweise dafür Fragezeichen sorgt. Hat er einfach zwei Skelett-Dudes, die 1:1 gleich sind, einfach einmal mit True Metallic Metal, einmal mit Non-Metallic Metal bemalt und ein bisschen aus seinem Nähkästchen geplaudert, wie er das macht, was die Unterschiede sind, sind einfach gute 18 Minuten. Und das Resümee ist, es ist, wie wir auch so oft das ja bei uns anklingen lassen, es ist ja nichts besser, es ist ja nichts schlecht. Man muss nur wissen, wie man es macht und was man damit machen will. Und dann ist eigentlich alles gut.
Ja, das sehe ich auch so. Also, ja, also ich bin ja allgemein ein Fan von seinen Videos. Ich glaube, es ist auch der richtige Schritt gewesen, dass er da Richtung Content Creator gegangen ist. Ich finde die Videos auch gut. Ich bin einfach nicht so richtig die Zielgruppe, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, super, dass er da das in die Richtung macht und super, dass er da sich gefunden hat, wie es so schön heißt. Und ja, er hat auch gut Klicks und ich hoffe, dass das Ganze noch weiter in die Höhe geht bei ihm. Ja. Also viel Erfolg auf jeden Fall an den Maestro Trovarion und ja, ich hoffe, es wird noch Großes aus ihm. Unser Wiener Export. Gut, so viel zum Thema Tisch oder Fisch und ja, ich würde sagen, dass wir weiter mit Spielen machen, oder? Du hast uns da was vorbereitet, was Nettes.
Ja. Ja, dann machen wir zum Abschluss. Passt ja dann auch schon schön für unseren Samstag, unser Song of Ice and Fire FAQ und was da so gab. Aber für alle Brettspielfreunde, auch das habe ich jetzt im Urlaub geschafft. Ich fühle mich richtig gut, dass ich so viel schaffe. Es ist unglaublich. Der Blues ist weg. Ja, ich bin ein Schaffer. Das ist richtig.
Bist ein Anschaffer.
Na, dazu reicht's noch nicht. Aber ich bitte um den Hotkey, lieber Bronny. Da haben wir auch einen. Den findest du sicher super schnell.
Welchen denn?
Na, das Brettspiel der Woche.
Ach so, das Brettspiel der Woche. Ich dachte, dass wir noch ein bisschen in der Song of Ice and Fire Richtung gehen.
Ach so, na ja, da habe ich ja nicht wirklich was vorbereitet. Das ist ja,
aber ich habe was vorbereitet. Was?
Ja, das machen wir eh, das machen wir zum Schluss dann.
Okay, passt, na gut. Dann würde ich sagen, dass das natürlich wieder die nächste geschickte Überleitung war, damit ich den Hotkey in der Zeit raussuche. Und ich würde sagen, Leute, viel Spaß bei uns, einer unserer klassischsten Kategorien.
Das Brettspiel der Woche.
Ja, das Brettspiel der Woche mit unserem lieben Filipovic. Und er hat uns mitgebracht das tolle Spiel Batavia.
Ja, es ist...
Leg los.
Eine unserer verwaisteren Kategorien in letzter Zeit, aber jetzt endlich geschafft, drei Menschen zu engagieren, die das auch spielen wollen. Ja, also Batavia hat mich auch ein bisschen an weiteres Urlaubsfeeling und Flair erinnert. Da musste ich natürlich zuschlagen. Und ich mache das jetzt ganz, ganz kurz, locker und flockig. Setting ist, ich glaube, 17. bis 18. Jahrhundert, ja, jedenfalls alles noch diese ganzen Kompanien gab, die in fernen Ländern und Südostasien da mit tollen Gewürzen, Seide, was gab's noch, Tee etc. Handel betrieben haben. Und das ist so das Drumherum-Setting. Was ich als schönes Plus erachte, also das Setting war zunächst einmal natürlich gleich der Teaser für mich, dass ich das habe. Da schlage ich zu. Das interessiert mich doch. Und weiters kommt, neben dem tollen Setting kommt das sehr hochwertig rüber. Also es ist ein sehr schönes, stabiles Spielbrett. Die ganzen Teile sind aus Holz statt Plastik. Es gibt sogar irgendwie Ersatzpickern für die Holzbeklebung. Also schön gemacht. Und ein weiteres Plus, eine sehr überschaubare Spielzeit. Also vielleicht noch vorab zu sagen, wir haben nur eine Probepartie gespielt. Da war es aber trotzdem überschaubar. Ich glaube, es war dann irgendwie so eine Dreiviertelstunde und dann war das Ganze durch. Was mir da aufgefallen ist, es ist so ein bisschen eine Mischung aus DKT, Monopoly und ein bisschen wie Siedler. Und ein weiterer mir wohlwollend aufgefallener Punkt ist der günstige Preis, wo ich das Spiel, mit dem ich das Spiel erstanden habe. Ich glaube, ich habe 20 Euro dafür gezahlt. Und es gibt es schon so ab 15, 20, 25 Euro. Was sind jetzt eher so die negativen Seiten von dem Spiel? Weil wir sind ja heute viel zu positiv. Wir müssen da jetzt auch wieder ein bisschen bremsen und sagen, na, so nicht. Mhm. Also, so wie gesagt, es gab nur eine Probepartie. Aber trotz eigentlich einer überschaubaren Beschreibung war erst nach der Partie so richtig klar, welche Mechanismen die richtigen sind, damit man das Spiel auch gewinnt. Und was zielführend ist, was mit den verschiedenen Mechaniken nämlich nicht rausgekommen ist. Also man ersteigert zunächst irgendwie so Kompanie, also so Schiffe von den Kompanien, die einem ermöglichen, dass man dann irgendwie weiterkommt und diese verschiedenen Produkte dann halt auch dann in diese Kontore legen kann, etc. Man bekommt da Punkte, man bekommt dort Punkte, aber so richtig klar, wie man jetzt wirklich gewinnt und was ganz gut ist, wie gesagt, war es erst nach der Probepartie, obwohl es theoretisch schon gut erklärt war. Weiters, ob das jetzt nur von der ersten Testpartie abhängig war oder nicht, es war irgendwie wenig Interaktion mit seinen Mitspielern. Also das ist auf jeden Fall anders wie mit den Siedlern. Also es gab da jetzt nicht wirklich groß Handelsmöglichkeiten, wenn man sagt, das ist eigentlich ein Handelsspiel und ist da angelehnt, dass man sagt, man handelt oder man ist da irgendwie unterwegs. Es war eher so in die Richtung, man erwirbt was, man verkauft das für sich und dann geht man in Richtung Siegpunkte. Kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ob das nur von dieser einen Partie oder eher prinzipiell ist. Es erscheint mir aber eher so, dass man eher statt dass man aktiv mit den Spielern da interagiert und denen da auch ein bisschen das Leben schwer macht, dass man eher aufgrund des Erwerbs von diesen Schiffen etc., dass man eher die anderen blockiert, als aktiv da sich gegenseitig ein bisschen reinzuscheißen. So wie beim Siedler, wie das ja klassisch ist mit dem Räuber oder dass man sagt, naja, man handelt jetzt nicht, obwohl man könnte, weil dann hat der andere schon diesen Vorteil, den man verhindern will. Das gab's nicht. Das letzte Minus von dem Spiel ist, gibt's nur noch gebraucht erhältlich. Also ich habe das beim klassischen Willhaben.at beim sehr netten Herrn erstanden. Gibt's aber auch auf Amazon, also es ist jetzt nicht nur da irgendwie so erhältlich, dass man sagt, auf so einem Portal, sondern auch noch auf Amazon, aber wie gesagt, nur noch gebraucht, aber wie vorhin angesprochen, zu diesem doch relativ günstigen Preis. Also auch da Fazit meinerseits, bin auf jeden Fall gespannt, ob ein paar Partien das ändern, ob das, wie gesagt, in diese Richtung geht, dass da noch ein bisschen mehr Interaktion ist, weniger für sich selber vor sich her spielen. Ist auf jeden Fall schön anzuschauen. ja, ob es jetzt dieser Mega-Reißer wird, den man in seiner Spielesammlung haben muss, ist eine Frage, die ich bezweifle. Schön anzuschauen ist es und kurzweilig ist es auf jeden Fall auch, weil auch die Spielzeit dementsprechend für das Setting und für das, was es sein will, auch passt.
Das klingt ja gar nicht so schlecht. Könnten wir vielleicht auch einmal spielen, ja. Philipp, ich würde sagen, wir läuten unsere letzte Kategorie ein.
Ja, in der Sept of Bela, die abgebrannt ist, wird nochmal geläutet.
So ist es. Und zwar...
Neues vom Tisch.
Neues vom Tisch. Und zwar das Song of Ice and Fire FAQ ist rausgekommen. Um das soll es jetzt aber gar nicht gehen. Es soll nämlich jetzt um was ganz anderes gehen. Und zwar geht es jetzt um die Neu-Releases von Song of Ice and Fire, die ja hoffentlich in den nächsten paar Monaten oder vielleicht sogar Wochen rauskommen werden. Und
ich sag Monate.
Ja, ich sag auch Monate, aber das ist okay. Wir haben ja Gott sei Dank keinen Stress. Und was
stimmt,
leider...
Mittlerweile muss ich ja sagen, finde ich das ja sehr angenehm. Also am Anfang hatte ich ja irgendwie so die Panik, man bekommt nichts und so, aber jetzt finde ich das eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Jetzt hat schon jeder so ein bisschen seine Heerscharen gesammelt und jetzt warte ich da, bis das einfach eintrudelt gemütlich, weil ja, der Keller ist voll, es gibt eh genug zum Bemalen und...
Ja, so sehe ich das auch. Und vor allem, es sind keine Units, die Pflicht sind. Das heißt, man kann auch ohne sie, also es ist ja mittlerweile wirklich gut Auswahl und wir sind ja alle noch nicht so lange dabei. Was ist schon?
Es wird Zeit. Das Sandmännchen ist schon unterwegs.
ich möchte ein paar sagen. Ich werde die Neuheiten ein bisschen durchgehen und kurz meinen Senf dazugeben. Und ja. Sowohl positiv als auch negativ. Gut. Erst eine, die ich mir da anschaue, die Hausklegan. Bridgens, also es sind Reiter, eine Reitereinheit für Lannister, was super ist, weil die Reiter von Lannister taugen mir nicht so, sind mir zu statisch. Die sind aber recht cool mit Bewegung 6, 7 Attacken auf die 3, das ist super, einen sehr schlechten Moralwert leider und einen unfassbar schlechten Rüstungswurf, also Moralwert und Rüstung, wenn die Einheit mehr als 6 Punkte kostet, ist sie quasi unspielbar, glaube ich. Mit der Rüstung und dem Moralwert sterben sie quasi sofort, wenn sie irgendwie berührt werden.
Die schauen mehr aus wie die Aufräumer. Also da irgendwie mit was Harten reingehen und dann einfach hauen wir die Butcher zu Pferd. Mini schauen ja cool aus wieder. Und einfach nochmal
drüber
schwappen.
Genau, die Mini schauen richtig cool aus.
Ja, ja, super.
Genau, die haben nämlich auch alle unterschiedliche Waffen. Also einer hat eine Standarte, das ist aber relativ Standard bei dem Spiel. Einer hat eine Axt, einer hat einen Flegel und einer hat ein Schwert. Und die Figuren schauen sehr dynamisch aus, taugt man mega. Also Figuren, sehr cool, Pflichtkauf, wenn man auf ästhetische Reiter steht. Als nächste Gute ist, sie haben Vicious, also sie hauen den Moralwert vom Gegner zusammen und zusätzlich dazu, wenn die Gegner auch noch im Moralwert-Test versauen, der ziemlich leicht zu versauen ist mit -2 auf dem Moralwert für Vicious, kriegen sie auch noch plus eine Wunde mehr für jeden zerstörten Rang der Einheit. Was richtig nett ist, muss ich sagen.
Das sind so die Finisher. Ah, so wie der Mountain halt ist.
Es sind tatsächlich die Finisher, ja. So, dann gehen wir aber weiter und zwar zu den freien Volk. Was cool ist, weil freies Volk auf jeden Fall ein bisschen was braucht. Sind wahrscheinlich in den unteren Drittel der Ding. Und zwar kriegen sie einen Riesen-Commander. Einen riesigen Commander.
Ja, das ist richtig mega.
Also man kriegt den Commander, der hat unfassbar coole Regeln. Und zwar die Regeln sind, dass er 7 Attacken auf die 3 hat. Das ist schon mal mega für den Riesen. Er kostet 9 Punkte, was viel ist. Aber, und das wird, glaube ich, das Spannende werden, dass er das komplette Taktik-Deck ersetzt durch sein eigenes. Nicht nur 3 Karten zugibt, sondern komplett ersetzt. Das finde ich cool. Vicious ist cool. Defender kriegt keine Defense Rolls. Das heißt, im Durchschnitt gehen 4-5 Schaden durch. Und wenn er zerstört ist, bevor er removed ist, kann er eine Attacke durchführen. Das heißt, bevor er stirbt, kann er noch einmal zuhauen. Und das ist mit 7 Attacken auf die 3, ohne Rüstung, ohne Defense, ohne irgendwas, sehr, sehr böse, muss man sagen. Also zusätzlich dadurch, dass er natürlich nicht besonders leicht stirbt, wenn er stirbt, darf er noch einmal herhauen. Das ist schon sehr, sehr stark. Und es wird natürlich darauf ankommen, 4er Moralwert, perfekt, 4er Rüstung, mega gut, 5er Bewegung, sehr flott unterwegs, dieser Riese.
Gut. Ja, taktisch und leichtfüßig, dieser Riese. Eine sehr seltsame Riesenkombination, aber wird schon gespannt, was dieses Taktik-Deck dann bietet. Das wird auf jeden Fall sicher mega lustig.
Das wird der Knackpunkt auf jeden Fall. Abgesehen davon, wenn er mal Moralwert jetzt versaut darf, kann er maximum 2 Wunden kassieren. Auch sehr gut. Dann gehen wir weiter und zwar zum Haus Stark. Und zwar kriegen sie Verstärkung vom Haus Karstark, von den Speerkämpfern. Und das finde ich auch sehr cool. Eine Mid-Class-Unit, würde ich sagen. Und zwar mit 7 Attacken auf die 4, also Standard-Attacken, würde ich sagen. Ein bisschen netter vielleicht. Dann einen mittleren Rüstungswurf mit 4+, einen mittleren Moralwert-Test mit 6+. Und dann haben sie auch noch eine richtig coole Regel. Und zwar ist das die Bulwark-Formation. Und wenn die Einheit keine Aktion macht diese Runde, beziehungsweise noch keine Aktion gemacht hat, kriegen sie +2 Defense. Das heißt, sie haben eine 2er Rüstung, was richtig stark ist. Dann haben sie auch noch Stand the Ground. Each time an enemy performs a melee attack on this unit, if this unit is only engaged with that one unit, that enemy does not gain charge, flank or rare bonus. Das heißt, die Gegner kriegen auch keine Boni, wenn sie die chargen. Oder von der Flanke oder von Rücken angreifen. Auch mega gut, ist einfach eine tanky Einheit, die richtig cool dasteht. So, und dann kommen wir zu meinen wahrscheinlich liebsten.
Und geile Minis wieder. Geile Minis.
Ja, richtig geile Minis. Ja, und wenn wir zu richtig geilen Minis kommen, kommen wir jetzt zu den Nightwatch Heroes 2. Und da ist auch schon der besagte Vengeance dabei. Und zwar hat der richtig coole Regeln. Eine coole Regel ist, in lange Reichweite kann er einen schlechter herhauen lassen, was super ist. Hat selber 4 Attacken auf die 3, das ist okay. Und 4 Rüstungen, 2er Moralwert, das ist natürlich perfekt. Dann, normal Leben für so ein Monster. Und dann kommt wahrscheinlich der Knackpunkt von dem Modell. Wenn das Modell zerstört wird, kann er nächste Runde einfach wieder reinkommen. Das heißt, er ist unsterblich, kommt einfach immer wieder zurück, was ich super finde. Gut, dann haben wir endlich, also wir sind die Nightwatch-Spieler, ja.
Und er reitet auf einem Elch, das ist auch ziemlich geil.
Ja, zur Figur, er reitet auf einem riesigen Elch und das schaut mega geil aus.
Fantastisch.
Ein Pflichtpick, wenn man es einfach nur auf die Optik angesehen hat. Gut. Und dann haben wir auch endlich den Craster als eigenen NCU, den hatten wir damals von Freefolk und durften ihn uns ausborgen, so auf die Art. Und jetzt hat er auch andere Regeln bekommen, was auch cool ist, wie zum Beispiel, dass man mehr Attackwürfel bekommt, also er ist anders als der von Freefolk oder mehr Bewegung und so weiter. Also das finde ich ziemlich cool und macht auf jeden Fall auch mega Spaß, wenn man dann sein eigenes Modell hat und man muss sich nicht die ganze Grundbox kaufen. Ja, wer auch drin ist in den Heroes 2, ist der Sam und Goldie, was auch cool ist, weil ich glaube, der ist einer der absoluten Schlüsselpositionen in dem Spiel, in der Serie. Und von dem her taugt es mir, dass er da ist und der wird auch coole Regeln haben. Das ist, glaube ich, noch nicht ganz spruchreif, aber auf das freue ich mich schon. Gut, dann kommen wir zu der jüngsten Fraktion, und zwar den Greyjoys. Die Greyjoys kriegen eine neue Einheit, die Silenced Man. Das ist eine klassische Haut-drauf-Einheit. Kann man immer haben. Und zwar eine klassische Einheit mit 7 Attacken auf die 3, 5er Rüstung, 5er Moralwert, 5er Bewegung. Und die können ganzen Greyjoys, gegen die habe ich letztens gespielt, die können diese Pillage-Token oder Pillage-Token kriegen. Und können dann im Endeffekt damit was machen, was ich ziemlich geil finde, weil du kannst zum Beispiel, kriegst du für jeden Pilarstocken, der drauf liegt, -1 Wunde vom Failed Panic Test. Das sind sehr panikresistent. Und währenddem sie in Short Range sind, Enemy suffers -1 Moralwert-Test, also für Moralwert-Test, für jeden Pilarstocken. Das heißt, du kannst 2 drauf, das ist für alle in kurzer Reichweite, die kriegen -2 Moralwert, wenn sie da um diese furchterregende Greyjoys-Einheit stehen. Also das auf jeden Fall auch stark. So eine klassische Nahkampf-Einheit, die auch Moralwert beeinflusst. Finde ich gut.
Und auch fantastische Minis.
So schaut aus. Sind so Henker einfach.
Ja, so mit Henker und auch mit dieser Maske. Der alte Henker.
Gut. Dann kommen wir zu Targaryen und zwar zu den Heroes 2. Da gibt's den... Da gibt's eine neue Einheit auch anscheinend. Verstehe nicht ganz, warum... Okay, das ist anscheinend irgendwie gemischt. Auf jeden Fall gibt es eine neue Einheit. Die ist mega stark. Wir alle Reiter haben Warcry. Das heißt, die können da verschiedene Token verteilen. Und schauen genauso aus wie alle anderen Reiter von Targaryen. Das finde ich ein bisschen schwach, dass da wirklich wieder nur dasselbe rauskommt.
Das fand ich auch jetzt nicht so spektakulär. Ich glaube, vielleicht
ist schon aus wie Veterans im Endeffekt.
Ja, genau. Aber vielleicht bringt es das. Aber ich bin da jetzt auch nicht so der Fan, dass man sagt, die Heroes sind dann so eine eigene Einheit. Das ist schon bei den Lannisters so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil die irgendwie auch fast leibender sind, einzeln, diese ganzen Kingsguard Heinzis, als wie in der Kombination mit Arm. Ja,
so ist es.
Muss man dann eh sehen. Aber ich bin da auch eher der Fan, wenn da irgendwie was Neues, Peppiges daherkommt.
Wie zum Beispiel die Thornwatch von Baratheon. Endlich hat die Renly-Seite der Baratheon auch endlich eine neue Unit bekommen. Bis jetzt waren sie tatsächlich nur die Rose Knights, die ausschließlich für den Renly gekämpft haben, unabhängig von Attachments und NCUs. Und zwar haben sie jetzt Armbrustschützen bekommen. Und zwar Armbrustschützen, die auch gleichzeitig im Nahkampf sehr stark sind, also gut sind, mit 7 Attacken auf die 4 im Nahkampf. Und nachdem sie eine Attacke completed haben, dürfen sie eine Retreat-Action machen. Und wenn sie eine Retreat-Action gemacht haben, dürfen sie 2 Wunden heilen plus eine für jeden zerstörten Rang. Das heißt, nach jedem Charge im Normalfall werden sie retreaten, ne? Da dann heilen und im Idealfall dann vielleicht sogar nochmal schießen. Und finde ich sehr, sehr stark. Ich hoffe, die Einheit kostet nur 6 Punkte, dann wären sie sehr, sehr geil. Ja, wahrscheinlich kostet sie 7 oder 8. Ja, und das war's auch schon mit den Song of Ice and Fire Releases und wir sind auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Wir haben ein bisschen was unserer Kräfte, ja. Ich muss jetzt mich wieder frisch machen, bevor die nächsten Kunden kommen. Meine letzten Kunden, bevor ich in den Urlaub gehe und ich freue mich drauf. Und Philipp, wir sehen uns, wir nehmen das ja am Freitag auf und wir sehen uns morgen am Schlachtfeld im Idealfall, am Schlachtfeld. Ich hole den Eisdrachen, den Himbeereisdrachen. Und werde ihn gegen deine stumpfen, dummen Lannisters knallen lassen.
Ja. Ich möchte dich morgen im Fell sehen.
Im Schattenfell. Mit Schattenfell meine ich Körperbehaarung und schlechtes Licht.
Im Bioprenanzug, wie mal ein Taucher gemeint hat, der nur in seinem Jacket und der Badeflitzen getaucht ist. Das Biopren.
So ist es. Gut. Philipp.
Nein, ich freue mich. Liebe Hörer. Ich habe jetzt wunderschöne, schöne
Bilder.
Schöne Bilder bei mir.
Liebe Hörer, wie immer, es war uns ein Fest. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr so einen Quatsch- und Comedy-Tabletop-Podcast jede Woche hört und unsere Zahlen sagen, ihr hört uns und deswegen machen wir weiter so und es macht riesen Spaß mit euch. Solange ihr uns zuhört, werden wir das Ganze machen. Wenn ihr Bock habt zu unterstützen, auf buymeacoffee.com/nebentop kann man kleine Melanges oder kleine Törtchen kaufen für uns, dass wir da ein bisschen motivierter sind, wobei wir immer motiviert sind natürlich. Und ja, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Wir werden euch jetzt langsam in die Nacht entlassen. Wir nehmen jetzt einmal an, dass ihr alle in der Nacht hört, um das Ganze romantischer zu halten. Und wenn ihr Fragen oder ihr mich Anregungen habt, könnt ihr uns natürlich auch eine E-Mail schreiben, weil E-Mails kommen in letzter Zeit relativ wenig und da könnt ihr uns da auf nebensache.tabletop@gmail.com eine E-Mail schreiben für Anregungen oder Wünsche oder auch um uns zu schreiben, wie man am besten anfängt, ein Dungeon Master im Dungeons & Dragons Universum zu sein, wo man sich am besten reinfuchsen kann, um mit weniger Aufwand eine doch relativ nette Story erzählen zu können. Und außerdem natürlich die Frage, braucht man im Hobby immer ein Ziel? Das sind vielleicht unsere nächsten Themen und vieles mehr natürlich. Und ich würde sagen, Philipp, wir lassen es für heute und wir entlassen uns auch für heute, weil es muss noch taktiert werden für das morgige Battle of the Podcast.
Das ist absolut gut. Richtig. Soll ich da jetzt eigentlich immer zu unserem schmissigen Rausschmisssatz noch nehmen? Oder werfen wir den auch
über Bord? Die Würfel sind schon gefallen. Und es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Wir sehen uns am Mittwoch wieder in der Kaffeehausfolge.
Oh ja.
Und ja, bis dann.
Adieu, Törtchen.